Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Raoul Schrott und Euripides großen Stücken. Raoul Schrott hat sich im Laufe der letzten Jahre als engagierter Vertreter einer zeitgenössisch aufgeladenen Universalpoesie profiliert. Schon 1997 erregte er mit seiner Anthologie Die Erfindung der Poesie, Gedichte aus den ersten 4000 Jahren, für Aufsehen. Charakteristisch ist seine frühe Vorliebe für die Dada-Bewegung, von der aus er hinterher gelandet ist, unter anderem beim assyrischen Gilgamesch-Epos. Nun zielt Schrott mit seiner Version von vier Tragödien des Euripides mitten in die Gegenwart. Ob es ihm gelingt, erfahren wir von Helmut Böttiger.
Euripides ist einer der drei großen Tragiker des klassischen Griechenland, neben Sophokles und Aischylos. Doch sein Leumund war später eher schlecht, vor allem zu Beginn des akademischen Höhenflugs der Altphilologie im 19. Jahrhundert. Man berief sich damals auf seinen Zeitgenossen, den Komödiendichter Aristophanes. Dieser hatte Euripides auf den Kopf zugesagt, für den Tod der Tragödie verantwortlich zu sein. Denn er hatte sich einerseits vom tradierten hohen Ton entfernt und andererseits gezweifelt an althergebrachten Werten. Friedrich Nietzsche verdammte Euripides 1872 in seiner Abhandlung über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik genau dafür. Verzweifelt, schrieb der Philosoph, was wolltest du, frevelnder Euripides? Wenn der zeitgenössische Poeta Doctus Raoul Schrott sich nun im Jahr 2021 der Übersetzung einiger Dramen von Euripides widmet, antwortet er also auch auf diese geharnischte Frage Nietzsches. Raoul Schrott findet in jeder seiner Übersetzungen von vier Tragödien des Dichters konkrete Antworten und widerspricht Nietzsche damit fundamental. Er kann daran anschließen, dass diesem Dichter im 20. Jahrhundert langsam Gerechtigkeit widerfahren ist. Euripides schrieb in einer Zeit der Krise und abrupter Veränderungen und ahnte, dass die große Zeit Athens sich dem Ende zuneigte. Schrott setzt deshalb in seiner Fassung der Orestie einen Vorspruch des Chores als Motto voran.
Wenn Unrecht über Gerechtigkeit triumphieren kann, müssen wir auch die Götter nicht länger mehr anerkennen.
Der Dichter lebte von ca. 485 bis 406 vor Christus. Die Entstehung seiner Stücke fällt damit hauptsächlich in die Zeit des großen Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta, der von 431 bis 404 dauerte und mit dem Sieg Spartas endete. Mit diesem Sieg war das klassische Zeitalter Athens und der attischen Demokratie beendet. Und man hat erst im Lauf des 20. Jahrhunderts erkannt, dass Euripides in seinen Stücken sehr konkret auf äußere Umstände reagierte. Athen kämpfte in den letzten Jahren des Krieges nicht nur mit Sparta, sondern war zugleich innerlich zerrissen. Es gab Interessenskonflikte zwischen machtbewussten Oligarchen und radikalen Demokraten. Euripides antwortete darauf mit Veränderungen seiner Dramaturgie. Und Raoul Schrott folgt diesem Weg auf seine Weise, indem er das Altphilologendeutsch früherer Übersetzungen entstaubt und mitunter sehr heutige Wendungen einsetzt. Wie frei er dabei agiert, wird deutlich, wenn man Schrotts Version mit der bisher verbreiteten, noch vor 30 Jahren vom Deutschen Taschenbuchverlag veröffentlichten Übersetzung von Hans von Arnim vergleicht, der sich in Lexik und Rhythmus stark an das Original anzulehnen versucht. Bei Hans von Arnim spricht Menelaus zu Orestes folgendermaßen:
Der Übereifer ist verhasst den Göttern und auch dem Volk. Ich muss dich, dabei bleibt's, durch Klugheit retten, nicht der Stärke trotzen. Mit Waffenmacht, wie du wohl meinst, kann ich dich nicht befreien. Nicht leicht wird eine Lanze im Kampf mit solcher Not Trophäen gewinnen.
Bei Raoul Schrott hingegen lautet dieselbe Stelle so:
Götter wie rechtschaffene Bürger hassen Eiferer und Extremismus. Soll ich dich retten, das will ich, glaub mir, muss ich klug und geschickt sein. Mit Gewalt richte ich gar nichts aus, umso weniger mit meiner Handvoll Männer.
Rechtschaffene Bürger und Extremismus, solche Wörter entsprechen dem heutigen Sprachgebrauch. Und Raoul Schrott betont damit eine Aktualität, die er in den Stücken von Euripides herauszufiltrieren versucht. Es sind vier zentrale Tragödien, die er übersetzt hat, Alkestis, die Bacchien, Elektra und Orestes. Das Wort Tragödie bedeutet wörtlich übersetzt Bocksgesang, also der Gesang beim Opfer eines Bockes. Das verweist auf die grundlegende kulturelle Leistung der Griechen, aus dem ursprünglich aus der Jagd hervorgegangenen Ritual des tierischen oder auch menschlichen Opfers für die Götter, entwickelten sie die Form des Schauspiels. Es transzendiert jenes Opfer. Ein mehrstimmiger Chor nimmt dabei die religiöse Dimension auf. Euripides reduziert allerdings den Anteil des Chors und die einzelnen Individuen werden langsam auch als wirkliche Individuen erkennbar. Viele seiner Zeitgenossen mussten das als durchaus gewagt empfinden. Raoul Schrott wählt als frühestes Stück Alkestis aus. Die Götter haben verfügt, dass König Admetus sterben soll. Apollon jedoch, der eine Zeit lang vom Olymp verbannt wurde, erreicht bei den Schicksalsgöttinnen, dass Admetus weiterleben darf, wenn sich jemand für ihn opfert. Als sich seine beiden Eltern weigern, geht seine Frau Alkestis für ihn in den Tod. Im direkten Anschluss tritt Herakles auf, der Heros, und bittet Admetus um ein Nachtquartier. Beim Gastmahl spricht Herakles gehörig dem Wein zu. Betrunken erfährt er, dass im Palast getrauert wird, hält inne und fasst den spontanen Entschluss, die gerade erst verstorbene Alkestis Kraft seiner göttlichen Macht zurückzuholen aus der Unterwelt.
Ich werd's Ihnen schon zeigen, dass jemand, der das Herz am rechten Fleck hat und zupacken kann, mehr bewirkt als alles sophistische Gerede. Zumindest versuchen muss ich's, hab ja schließlich auch einen Ruf zu verlieren. Der schwarzgeflügelte Herr der Toten wird sicher zu ihrem Grab kommen, um das Blut der Opfer zu trinken, die man dort schächtet. Ich gehe hin, leg mich in den Hinterhalt und wart, bis ich ihn sehe, wie er sich über Admetus' Frau bückt, um ihr einen kalten Kuss auf die trockenen Lippen zu drücken. Dann spring ich aus meinem Versteck hervor und pack ihn.
Angesichts dieser zupackenden, kraftvollen deutschen Sprache lässt sich vermuten, dass Raoul Schrott durchaus Spaß am Übersetzen hatte. Bald kommt Herakles in Begleitung einer verschleierten Frau zurück und ruft Admetus aus dem Palast. Der König weigert sich zunächst, die Frau zu beherbergen. Er fühlt sich an das Versprechen gebunden, das er Alkestis gegeben hat, keine Frau mehr zu nehmen. Euripides nimmt hier das klassische Motiv der Anagnorismos auf, der Wiedererkennung. Und nachdem Herakles den König an die Pflichten des Gastgebers erinnert hat, erkennt dieser tatsächlich seine Frau Alkestis wieder. Der Chor, der den religiösen Ritus in der Tragödie fortsetzt, hat das Schlusswort.
Das Göttliche nimmt viele Formen und Figuren an. Dank seiner Führung fügt sich manch Seltsames und vollendet sich stets auf überraschende Weise.
Das scheint die Handlung doch wieder in die göttliche Vorsehung einzubinden und der Tradition zu gehorchen. Raoul Schrott betont durch die Art seiner Annäherung, dass in der Tragödie des Euripides viele komplizierte Fragen stecken. Er zieht das Publikum unmerklich auf die Seite der Frau, legt eine feministische Sicht auf Alkestis nahe. Der Einsatz von Herakles hat unter Schrotts Zugriff etwas nahezu Komödiantisches. Der Übersetzer stellt heraus, dass das überaus glückliche Ende nichts mit einer vorgegebenen Wirklichkeit zu tun hat, sondern überkommenen Formen entspricht, die sich auch für Euripides vielleicht schon überlebt haben könnten. Wie sang doch Herakles noch beim Gastmahl?
Keiner kann sagen, ob er den morgigen Tag noch erlebt, weil über uns allen das Schwert des Damokles schwebt. Egal, wonach man auch strebt, das Schicksal hat Muster gewebt.
Die drei anderen Tragödien, die Raoul Schrott von Euripides ausgewählt hat, sind kurz vor dem Tod des antiken Dichters entstanden, unter dem Eindruck des langen Krieges, in dem sich das demokratische Athen zusehends von den ursprünglichen gesellschaftlichen Werten entfernte. Der Verfall einer Hochkultur, Schrott zieht hier, ohne das inhaltlich allzu plakativ deutlich werden zu lassen, Parallelen zu unserer nachbürgerlichen Gesellschaft. Elektra und Orestes sind thematisch aufeinander bezogen. Euripides hat sie zwar als eigenständige Stücke konzipiert, zwischen ihrer Entstehung liegen mehrere Jahre. Raul Schrott fasst sie aber, eine von Aeschylus ausgehende Tradition aufrufend, als Orestie zu einem einzigen Stück in zwei Teilen zusammen. Die Sage von den Atriden, die Euripides in Elektra und Orestes auf seine Weise gestaltet, gehört zu den bekanntesten aus der Antike und ist bis in die Moderne des 20. Jahrhunderts immer wieder bearbeitet worden. In seinem erhellenden Nachwort zur neuen Übersetzung zieht Oliver Lubrich eine direkte Linie von Orestes zu Shakespeares Hamlet und wirft dabei ein Licht auf die Wandlungen des Geschichtsprozesses. Der tragische Kern liegt in der antiken Überlieferung darin, dass auf dem Geschlecht der Atriden über Generationen hinweg ein Fluch liegt. Am Anfang zieht Agamemnon in den Krieg gegen Troja. Als das an widrigen Windverhältnissen zu scheitern droht, opfert er seine Tochter Iphigenie, um die dafür zuständige Göttin Artemis zu beschwichtigen. Siegreich aus Troja zurückgekehrt, wird er deshalb von seiner Frau Klytämnestra erschlagen. Orestes wiederum, der Sohn, tötet daraufhin aus Rache die Mutter mit Unterstützung seiner Schwester Elektra. In der ältesten Gestaltung des Stoffes durch Aeschylus durchläuft Orestes anschließend ein Gerichtsverfahren, das zu einem versöhnlichen Ende führt und die demokratischen Institutionen feiert. Dieser Gedanke eines geschichtlichen, aufklärerischen Fortschritts wird von Euripides grundsätzlich in Frage gestellt. Bei ihm steht, ohne jeglichen utopischen Horizont, die Eigendynamik der Rache und der Gewalt im Mittelpunkt. Und dabei akzentuiert er, zumal in der Fassung von Raul Schrott, direkt die Problematik des Populismus und zeichnet nach, wie der Verfall einer Demokratie vor sich geht. Menelaos spricht als zynischer Taktiker.
Denn ist die Menge einmal aufgebracht und lodert der Volkszorn auf, ist es, als wollte man einen Waldbrand mit bloßen Händen löschen oder einen Sturm besänftigen. Besser man reitet die Brandung aus, lässt das Segel etwas aus und gibt Leine. Besser man gibt dort nach, wo sich der größte Druck aufbaut, wartet, bis der Wind wieder abflaut und harrt der Dinge. Es ist alles eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Haben sich die Wogen erst gelegt und ist der Zorn einmal verraucht, kann man von den Wählern einer Polis alles, was man will, erreichen. Man muss politisch denken. Die Menge ist zu Mitleid ebenso fähig wie zu Leidenschaft. Mit leidigen Problemen geht der am besten um, der abzuwarten und die Menge zu beobachten versteht, um alles dann in seine Richtung zu steuern.
Die Handlung des Orestes hat fast etwas von einem Thriller. Als Orestes wegen des Mordes an seiner Mutter angeklagt wird, hofft er auf die Unterstützung durch seinen Onkel Menelaos. Der hält ihn aber hin und schließlich wird das Todesurteil für ihn und Elektra verkündet. Orestes gibt aber nicht auf und nimmt Hermione, die Tochter des Menelaos, als Geisel. Daraufhin spitzt sich alles zu und scheint in einem Blutbad zu enden. Menelaos will seine Tochter retten und sieht, wie Orestes ihr ein Messer an die Kehle hält. Plötzlich taucht aber Apollon auf, der Gott, ein klassischer Deus ex machina, und beendet abrupt das Geschehen. Er verkündet, dass Orestes in einem Gerichtsverfahren freigesprochen werden wird. Es geht in dieser Tragödie nicht mehr, wie in der klassischen Zeit, um ein archaisches Ritual mit anschließender Katharsis einer Reinigung, sondern um die Binnenlogik der Gewalt. Hier gibt es keinen Ausweg mehr. Der von außen aufgezwungene, künstlich wirkende Schluss durch den Auftritt Apollons hat etwas Absurdes und deshalb auch zutiefst Ironisches. Der Chor äußert als Befund:
Die Zeit der Heroen ist vorbei. Am Gipfel des Glücks gleicht der Mensch einem Gott. Doch der duldet keinen neben sich und übergießt uns mit Spott. Den Rest besorgen Niedertracht und Heuchelei.
Raul Schrott stellt seine Fassung einer Orestie des Euripides an den Schluss seiner Auswahl. Er betont damit sein besonderes Erkenntnisinteresse. Chronologisch gesehen entspricht das aber nicht der Entstehungszeit der Werke. Das letzte Stück des Euripides sind nämlich die Bacchien, die kurz nach seinem Tod uraufgeführt wurden. Schrott versteckt sie etwas in der Mitte seines Buches, aber diese Bacchien, die haben es in sich. Das Stück ist so etwas wie ein weiser Rückblick des Dichters auf seine Zeit. Backchen werden auf Deutsch normalerweise als Bacchantinnen wiedergegeben und sind die Verehrerinnen des Dionysos, des Gottes des Weines und des Rausches. Der Gott Dionysos kehrt hier in Menschengestalt in seine Heimat Theben zurück und führt die Frauen der Stadt aus Rache in die Wildnis, denn man erkennt ihn am Ort seiner Geburt nicht als Gott an. Die Frauen leben auf dem Berg mit wilden Tieren und schlagen mit spezifischen, dem Gott geweihten Stäben gegen die Felsen, sodass aus ihnen Wein herausquillt. Ein Hirte beobachtet sie dabei.
Ihre Körper wiegten sich hin und her, langsam zuerst in einem absonderlichen Rhythmus, dann immer schneller, bis alle sich zu verdrehen anfingen und die eigenartigsten Posen einnahmen, der Hals verrenkt, der Rücken durchgebogen, wild mit den Haaren schüttelnd. Sie jaulten und winselten, dass es mir vorkam, als wollten sie Tiere darstellen oder so, als würden Silene, Satyre oder Pan aus ihnen. Sie sprangen auf und über die Felsen, ohne auch nur einmal zu stürzen. Manche holten sich aus der Glut der Feuerstelle Kohlen, ohne dass es ihnen die Hände zu verbrennen schien, oder schlugen einander, ohne Schmerz zu spüren. Sie tanzten und tanzten sich in Ekstase, bis einige erschöpft umfielen. Auf der Erde lagen sie und murmelten vor sich hin, wie abgelöst von sich, wie losgelöst, ich weiß nicht.
Pentheus, der Herrscher Thebens, bricht auf, um diesem Geschehen ein Ende zu machen. Das mündet jedoch in ein Desaster. In einer orgiastischen Szene zerreißen ihn die Frauen. Die Lesarten dieses Stückes sind seit jeher sehr unterschiedlich. Es handelt sich eindeutig um ein kultisches Geschehen, doch es findet nicht in dem dafür bestimmten Rahmen, sondern in der Wildnis statt. Das Opferritual hat sich verselbstständigt und in der Zurückweisung aller gesellschaftlichen Verbindlichkeiten auf jeden Fall etwas Anarchisches. Ist die dionysische Ekstase eine Alternative zu dem machtbewussten Herrscher Pentheus? Die Offenheit des Stücks hat etwas Radikales und Verstörendes. Der Chor bereitet mit vielsagenden Sätzen das Ende vor.
Ein Gott erklärt sich, doch er erklärt sich nicht.
Das letzte Wort hat der siegreiche Dionysos. Euripides hinterlässt der Nachwelt durch den Mund des maskierten Gottes ein Orakel, das eher beklemmend wirkt.
Ein in die Erde geschlagener Pflock und die Masken drangehängt, eine aus dem Stock der Rebe, eine andere aus dem Stamm der Pinie, Larven, die sich innen aus dem Holz schälen, um an dem Brocken Gestalt zu nehmen, ein Stier, der unter der Borke seine Schnauze bleckt, Hörner, die durch ein Astloch stoßen, Hauer, Zweige, die sich zu Schlangen häuten, die Krallen eines Luchses, Zähne, Zungen und hinter all den Masken das schwarze Fell von einem Ziegenbock, das zu Boden hängt, dieser Pflock in der roten Furche eines Ackers, das ist meine Gegenwart, ist ich, hier, vor der Mauer Thebens.
Der Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen, die Götter halten ihn nicht mehr. Raul Schrott hat in seinen Euripides-Variationen vieles zugespitzt. Vor allem seine Sprache entlässt die Antike aus einem ihr in späteren Jahrhunderten zugewiesenen Raum und operiert mitunter augenzwinkernd mit zeitgenössischen Wendungen. Das macht seine Euripides-Übertragungen überraschend leicht lesbar und anschaulich. Mitunter mag Schrotts Deutsch gerade in der Aufnahme heute gebräuchlicher Floskeln auch etwas selbstverliebt wirken. Der Niedergang der attischen Demokratie, die verschiedenen Erscheinungsformen des Kulturverfalls haben aber mehr Berührungen mit der aktuellen Gegenwart, als dass man es nur dem Zufall zuschreiben könnte. Von daher ist Schrotts Anspruch, Anschluss an eine Universalpoesie zu finden, auch hier mehr als bloß kokett.
Helmut Böttiger mit unserem Buch der Woche Euripides, die großen Stücke, übertragen von Raul Schrott, DTV München, 407 Seiten, 30 Euro. Im Deutschlandfunkprogramm geht es weiter mit Forschung aktuell. Unter Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.